Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Und das ist auch heute eine Premierenfolge, denn es ist die erste Folge, wo ihr mich und David nicht nur hören, sondern auch sehen könnt. Denn wir haben endlich mal das Videotool auf Spotify für uns entdeckt. Also wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört, könnt ihr uns also nicht nur hören, sondern auch sehen. Also müsst ihr auf euer Handy oder Tablet oder PC oder wo auch immer ihr das hört, einfach anschauen dabei. Aber keine Sorge, auch für die Leute, die es nur hören, keine Sorge. Wir erzählen alles so hautnah, dass ihr das auch alle mitverstehen könnt. So, heute wird es um das Thema Bulimie gehen und deswegen gibt es hier nochmal eine kleine Triggerwarnung. Also, habt ihr mit dem Thema Bulimie oder Essstörung Probleme, dann hört euch diesen Podcast entweder nicht an oder nicht alleine an. So, alle Disclaimer wurden jetzt genannt und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Professor Emo Podcast. Heute wieder mit mir, dem David und dem Florian.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Und wir reden heute über das Thema Bulimie. Und dazu haben wir auch wie immer einen Gast eingeladen, und zwar ist es heute die Francie.
Hallo.
Ja, ihr müsstet sie eigentlich schon aus dem Podcast über sexuelle Gewalt kennen. Wenn es noch nicht tut, dann hört da bitte mal rein. Ist eine sehr interessante Folge gewesen. Und ja, wir wollen heute über das Thema Bulimie reden. Dazu haben wir wie immer Fragen rausgeschrieben, die ich und David Frenzy stellen werden. Und ja, also unser heutiges Thema wird eben Bulimie sein, gekoppelt mit dem übergeordneten Thema Essstörungen. Um euch natürlich als erstes mal aufzuklären, was Bulimie ist, habe ich mir natürlich die Definition rausgesucht, um ein bisschen klugscheißen zu können. Und die lese ich euch jetzt vor. Also, was ist eigentlich Bulimie? Bulimie ist eine Krankheit, die eben unter anderem durch übersteigerten Appetit und eine übermäßige Nahrungsaufnahme gekennzeichnet ist. Und sie ist halt eine von den Essstörungen. Bulimien-Betroffene sind meist normalgewichtig, können aber auch unter- oder übergewichtig sein. Eins der typischen Merkmale sind halt Essanfälle, nach denen sogenannte gegenregulatorische Maßnahmen ergriffen werden, um eine Gewichtszunahme zu vermeiden. Zu diesen zählen ein selbstinduziertes Erbrechen, Hungern, extreme Diäten, ein exzessiver Sport oder der Missbrauch von Laxantien, also Abführmittel bzw. Brechmittel. So. Und jetzt wird, denke ich mal, oder ist, denke ich mal, an der Zeit, mal ein paar Fragen zu stellen. Frenzy, wie kann man sich Bulimie vorstellen?
Bulimie ist nicht bei jeder Bulimikerin oder bei jedem Bulimiker gleich. Die meisten Leute stellen sich unter Bulimie vor, dass man unfassbare Berge von Essen verdrückt und das dann wieder erbricht. Bei mir war das aber nicht so. Also bei mir war eigentlich immer dieser Versuch, magersüchtig zu sein. Also mein Wunsch war, magersüchtig zu sein. Und ich habe auch immer sehr wenig gegessen. Und das konnte ich aber auf diese Weise so nicht durchhalten und habe dann, wenn ich doch was gegessen habe, das wieder erbrochen. Das waren aber bei mir nie riesengroße Mengen.
Okay. Und geht Bulimie immer mit Erbrechen einher?
Ja, das ist es, was es von anderen Essstörungen unterscheidet. Also Magersüchtige essen allgemein sehr wenig und es gibt ja auch noch die Fresssucht, die ist ohne Erbrechen im Anschluss. Und Bulimiker erbrechen.
Und was war für dich das Schlimmste an deiner Bulimie?
Naja, man wird sozial sehr einsam, weil man ganz viele Zwänge hat. Also im Kontext der Essstörung hatte ich auch eine Sportsucht. Ich habe 25 Stunden Sport in der Woche gemacht und schon alleine, wenn man das macht, wird man ja einsam, weil man beschäftigt sich nur mit seinem Sport. Dann habe ich eine Liste mit verbotenen und erlaubten Lebensmitteln gehabt und man ist ja nicht mehr in der Lage, mit anderen zusammen zu essen.
Okay. Und wie fühlt sich nach einer oder wie fühlt man sich nach einem Essbrechanfall so an?
Das war tatsächlich ganz unterschiedlich. Das kam darauf an, was ich vorher gegessen habe. Also ich habe zum Beispiel auch ganz kleine Mengen erbrochen, wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Lebkuchen gegessen habe. Und ich habe die dann wieder erbrochen, dann habe ich mich super gefühlt, weil ich war halt stolz auf mich, dass ich diese Kalorien jetzt wieder losgeworden bin. Wenn ich aber eigentlich mir vorgenommen hatte, den Tag über gar nichts zu essen und ich habe dann doch etwas gegessen und habe das wieder erbrochen, dann habe ich mich wie eine Versagerin gefühlt. Also ich habe mich dann selbst sehr heftig verachtet und verurteilt, dass ich jetzt erbrechen musste, weil ich so eine Versagerin bin, dass ich es nicht geschafft habe, nichts zu essen.
Okay, und was ist eigentlich ein Essanfall? Wie kann man sich das vorstellen?
Also bei vielen Bulimikern ist es so, dass sie versuchen, nichts zu essen. Und das mündet irgendwann in so einem Heißhunger, dass sie dann wahllos alles in sich hineinstopfen. Bei mir war ein Essanfall immer in einem kleinen Ausmaß. Also ich habe halt dann einiges durcheinander gegessen, aber in der Summe eigentlich keine riesengroßen Mengen.
Mache ich einfach mal weiter. Hattest du körperliche Folgen irgendwie durch solche Essbrechanfälle? Vor allen Dingen die Zähne oder auch was mit der Speiseröhre?
Ja, ich habe öfter mal beim Erbrechen geblutet. Also weil das einfach durch die ganze Magensäure und durch die Finger in der Kehle ist es einfach wund geworden. Und ich habe mir das alles so aufgekratzt. Damit war ich aber nie beim Arzt. Also ich hatte dadurch dann manchmal halt Sodbrennen oder solche Sachen. Und die Zähne, ja, ich habe das ja verheimlicht und ich wollte auch sauber und rein sein. Also habe ich nach diesen Brechanfällen immer direkt meine Zähne geputzt, was nicht so schlau war, weil man sich dann die Magensäure in die Zähne reibt. Deswegen habe ich die ein oder andere Füllung gebraucht, weil sich halt ein bisschen Karies entwickelt hat. Aber im Großen und Ganzen hatte ich, was die Zähne betrifft, Glück. Und sonst waren die körperlichen Folgen schon starke Depressionen durch Mangelernährung, weil wenn man sein Essen einfach erbricht, dann hat man ja auch keine Nährstoffe, die der Körper braucht. Und das fördert depressive Zustände. Und ich habe auch sehr viel gefroren, gezittert, Schlafstörungen gehabt und auch Konzentrationsstörungen, dass ich in der Schule einfach dem Inhalt nicht mehr folgen konnte.
Und wie viel Geld hat das Ganze gekostet, die ganzen Essanfälle?
Mich hat es gar nichts gekostet, weil ich damals noch ein Kind war und mich einfach am Kühlschrank zu Hause bedient habe.
Und die Eltern haben da auch nichts gesagt, von wie viel im Dreh das war, was dann gefehlt hat?
Wir waren sehr arm und haben damals Essen von der Münchner Tafel bekommen. Das heißt, das war auch für meine Mutter kein finanzieller Schaden. Und das waren, wie gesagt, keine großen Essensberge, die ich da verdrückt habe. Von dem her ist es meiner Mutter ganz lange gar nicht aufgefallen.
Ja. Woran merkt man denn dann, dass man Bulimie hat?
Also man merkt, dass man eine Essstörung hat, merkt man allgemein daran, dass Essen, Essenszubereitung, Sport, Kalorien und so weiter eine sehr, sehr große Rolle im Leben spielen. Und Bulimie merkt man natürlich schneller, als wenn man jetzt zum Beispiel magersüchtig wird oder so, weil man ja aktiv erbrechen geht. Und sowas ist immer ein Anzeichen dafür, dass was nicht in Ordnung ist.
Gibt es noch andere Warnsignale, die auf eine Essstörung hindeuten?
Wenn jemand zum Beispiel nie in Gesellschaft ist oder solche sozialen Zusammenkünfte meidet, um nicht essen zu müssen. Solche Leute sagen zum Beispiel, ich habe dann oft immer gesagt, ja, ich habe zu Hause schon gegessen, bin schon satt oder so. Oder ja, ich muss später noch essen, meine Mama kocht. Also wenn man jemanden nie essen sieht, ist es schon immer ein Indikator.
Okay. Warum bleibt Bulimie überhaupt so lange unbekannt, oder? Wieso wird es nicht so schnell erkannt von Leuten?
Weil man bei Bulimie nicht zwangsläufig untergewichtig ist. Also Bulimiker können jedes Körpergewicht haben. Und mein niedrigster BMI war zwar 17, aber bis ich zu dem BMI von 17 gekommen bin, hatte ich ein ganz normales Körpergewicht. Ein ganz normales Körpergewicht und war teilweise auch bis, hatte ein bisschen ein Babyspeck am Bauch. Und viele Leute verbinden Essstörung nur mit, die Person sieht ausgehungert aus. Und deswegen wird es oft nicht erkannt.
Und hast du dir Hilfe gesucht?
Ja, ich habe mich, als ich gemerkt habe, ich bin an einem Punkt, wo das einfach so nicht weitergehen kann, habe ich mich an eine Freundin gewendet. Und diese Freundin, die war am Anfang sehr nett. Also die hat mir zugehört, die war für mich da. Aber sie hat auch versucht, meine Essstörung zu bekämpfen. Und das war natürlich nicht möglich. Also die hat dann zu mir gesagt, du darfst jetzt so und so viele Tage nicht mehr erbrechen, weil sonst bin ich nicht mehr deine Freundin. Sie hat halt versucht, mich so seelisch unter Druck zu setzen, dass ich das dann nicht mehr mache. Aber das hat auf die Weise natürlich nicht funktioniert. Und ich habe mir dann selbst übers Internet eine Beratungsstelle gesucht und an die habe ich mich dann gewendet.
Okay. Und hattest du eine bestimmte Taktik, um deine Bulimie vor anderen zu verheimlichen, oder ist es einfach nicht aufgefallen?
Ja, schon. Also ich habe eher versucht, meine komischen Ticks beim Essen zu verheimlichen. Also weil ich konnte nur noch abgewogenes Essen essen und dieses abgewogene Essen durfte nur Schnapszahlen haben. Also ich konnte das nur essen, wenn es 33 Gramm oder 44 Gramm oder 55 Gramm hatte oder 111 Gramm. Das ist natürlich ein bisschen extrem und ich habe halt dann versucht, dass ich mein Essen abwiege, wenn meine Mama nicht gerade in der Nähe ist. Dass ich das schon abgewogen habe, bevor sie sieht, dass ich das esse. Und das Erbrechen musste ich nicht aktiv verheimlichen, das habe ich halt einfach nur keinem erzählt.
Und wie wurde durch die Bulimie den Alltag beeinträchtigt?
Die Bulimie war mein Alltag. Also es ging den ganzen Tag um nichts anderes mehr. Meine Laune und mein Leben waren von meinem Körpergewicht, meinem Lebensmittelkonsum und der Anzahl an Sport, die ich gemacht habe, beeinflusst. Also, ich hatte kein normales Leben mehr.
Du hast ja gerade gesagt, dass du dir Hilfe gesucht hast. An wen sollte man sich denn wenden, generell?
Es gibt hervorragende Beratungsstellen für Essstörungen. Also ich war damals bei Anat e.V., aber es gibt ganz viele. Und das Schöne ist, dass die ganz viele verschiedene Angebote haben. Die haben zum Beispiel auch, gerade wenn Jugendliche sich noch nicht trauen, das den Eltern zu sagen oder aktiv wohin zu gehen, gibt es auch die Möglichkeiten, eine Chatberatung zu bekommen. Also, dass man chatten kann mit jemandem zu dem Thema. Es gibt Telefonberatungen. Es gibt Selbsthilfegruppen. Und ich war damals, also ich bin damals von zu Hause ausgezogen und war dann in einer Einrichtung, wo man mir geholfen hat.
Ja. Und wie haben Familie, Freunde und Verwandte und andere Bekannte darauf reagiert, als du das erzählt hast, dass du das hast, dass du an Bulimie leidest?
Auf die denkbar schlechteste Variante, wie man reagieren kann. Einige in der Schule haben gesagt, ach Schmarrn, das hast du doch gar nicht, dafür bist du viel zu dick oder dafür bist du viel zu stämmig. Also man wollte mir meine Essstörung auch noch absprechen, was für mich ganz, ganz schlimm war. Und meine Mama hat am Anfang, ja, die erste Reaktion, die von ihr kam, war, ach Quatsch, so dumm bist du doch nicht. Und dann habe ich gemeint, ja, Mama, doch, anscheinend bin ich so dumm. Also, sie konnte das am Anfang einfach gar nicht glauben. So, die dachte, ich sage das jetzt einfach nur so.
Was wäre jetzt für dich eine bessere Reaktion gewesen?
Verständnis. Also, wenn ich zum Beispiel Bekannten in der Schule erzähle, dass ich eine Essstörung habe, dann sagt man doch nicht, ja, hey, du bist doch viel zu pummelig dafür. Da kann man ja entweder gar nicht drauf reagieren, wenn man nicht so empathisch ist, oder man kann, wenn man Interesse hat, auf empathische Weise etwas nachfragen. Aber zu sagen, ja, so dumm bist du doch nicht oder so, das ist ja wieder eine Beleidigung an den Kopf geschmissen. Eine bessere Frage wäre zu sagen, möchtest du Unterstützung? Wie kann ich dich denn unterstützen? Gibt es was, was ich für dich tun kann?
Okay. Und wie hast du dann die Bulimie bekämpft?
Also ich bin zu dieser Beratungsstelle gegangen und hatte so einen ersten Termin und habe mich dann angemeldet für einen Platz in dieser stationären Therapie. Und während der Wartezeit für diese Therapie bin ich in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Die Gruppe hieß SOS-Gruppe, also ESS für Essen. Und wir haben uns einmal in der Woche getroffen. Und da konnte halt jeder über seine Probleme sprechen. Und das hat sehr gut getan, weil man in einer Runde war, wo man sich verstanden gefühlt hat. Und später war ich dann 19 Monate in dieser Einrichtung. Anat e.V. heißt es. Und das war nicht wie eine Klinik, sondern wie eine WG. Wir haben da zu 16 gewohnt und hatten eine extrem intensive Therapie. Also ich hatte zweimal in der Woche Psychotherapie, zweimal Sozialpädagogik, dann hatte ich noch eine Ernährungstherapeutin ein bis zweimal die Woche. Wir hatten begleitetes Essen, also wo wir überwacht wurden beim Essen, hatten Kochen und Essen, Körpertherapie. Also das war eine unglaubliche Behandlung. Und es war das Beste, was ich in meinem Leben machen konnte.
Was genau hast du in der Therapie gemacht, wenn du darüber reden willst?
Ja, das kann ich gerne sagen, aber man kann das gar nicht so konkret formulieren, weil man hat es vielleicht als essgestörter Mensch mit anderen Menschen gemeinsam, dass man eine Essstörung hat, aber die Ursache ist immer eine andere. Und in der Therapie schaut man, was sind denn die Ursachen? Also warum habe ich jetzt eine Essstörung bekommen? Und dann bearbeitet man die Punkte, die einen im Leben stören. Weil Essstörung ist ganz, also ganz oft ist es so, dass die Menschen, die Essstörungen haben, mit ihrem Leben unglücklich sind oder in ihrem Leben Dinge haben, über die sie keine Kontrolle haben. Und die Essstörung ist dann wie ein Freund. Das ist dann ein Bereich in dem Leben oder vielleicht auch der einzige Bereich in dem Leben, wo man Kontrolle hat. Und man lernt halt, sein ganzes Leben mehr in die Hand zu nehmen, mehr zu kontrollieren und das nicht am Essen auszulassen.
Und welche Form von den Essstörungen gibt's?
Ich kann nicht garantieren, dass ich jetzt alle aufzählen kann, aber mir geläufig ist die Magersucht, die Bulimie, die Fresssucht und dann gibt's noch die Orthorexie. Orthorexie ist krankhaftes Gesundessen. Also gesund essen ist ja super, aber auch das kann krankhafte Züge annehmen. Dass man zum Beispiel nichts mehr essen kann, was nicht bio ist. Oder dass man den Apfel am besten selbst gepflückt hat vom Baum, weil man keinen Apfel aus dem Supermarkt essen kann, weil der könnte ja gespritzt sein oder so. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Das äußert sich ganz unterschiedlich. Das sind jetzt so die Erstörungen, die mir geläufig sind.
Jetzt kommt hier eine Frage, die kann wahrscheinlich erst der Florian beantworten. Wie häufig sind denn Essstörungen? Oder besser gesagt, wie häufig kommen sie vor?
Das ist eigentlich relativ schwierig, um es zu sagen, weil es gibt halt eine sehr hohe Dunkelziffer. Aber was man sagen kann ist, dass von der Bulimie überwiegend Frauen betroffen sind. Um jetzt mal ein kleines Rechenbeispiel zu machen, von 1000 Mädchen und Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens durchschnittlich etwa 28 an einer Binge-Eating-Störung, 14 an einer Magersucht und eben 19 an einer Bulimie. Bei Jungen und Männern ist es halt deutlich weniger. Da ist es halt im Laufe ihres Lebens, also wenn wir wieder von den 1000 Personen ausgehen, ist es etwa im Durchschnitt 10 Binge-Eating-Störungen, 6 Bulimiker und 2, die an einer Magersucht erkranken. Wenn wir jetzt vom Alterdurchschnitt gehen, ist es halt meistens bei Jüngeren. Also 16- bis 18-Jährige sind am häufigsten davon betroffen. Diese Informationen sind halt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist alles nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und ja.
Ja, in der WG, in der ich gelebt habe, wir waren auch alle, also ich bin da eingezogen, als ich 15 war, wir waren da auch alle zwischen 15 und 18. Die jüngste war 13 und dann gab es noch eine zweite WG, da waren 18- bis 21-Jährige und dann gab es noch eine dritte WG für Erwachsene bis 38. Das waren aber ganz wenige. Und das waren auch Leute, die die Essstörung schon chronisch hatten und die nur noch versucht haben, den Umgang damit zu lernen, aber nicht mehr die Heilung zu finden.
Wenn man fragen darf, wie lange hat sich die Bulimie bei dir gezogen?
Also so ganz, ganz richtig krass 1,5 Jahre oder so. Und also bis ich in die Therapie kam. Aber die Essstörung davor hat ja schon einige Jahre gearbeitet. Das war ein Übergang, ein fließender Übergang von essgestörtem Verhalten in die ganz klare Bulimie.
Und wer, also gibt es eine Schuld bei dir an der Bulimie? Also Hast du da jemanden, der schuld dran war oder ist? Oder ein Thema? Oder ein Ereignis?
Also, ich würde sagen, ich bin selbst schuld an meiner Bulimie, weil die Bulimie der Weg ist, den ich gewählt habe, um mit meinen Problemen umzugehen. Aber natürlich gab es schon Dinge, die mich beeinflusst haben. Zum einen ganz klar mein Kindesmissbrauch. Ich wurde ja im Alter von 8 bis 9 missbraucht und ab 9 irgendwann ging meine Essstörung los. Dann war es aber auch von außen, dass man mir immer gesagt hat, ich bin zu fett. Also selbst schon in der Familie wurde mir immer gesagt, dass ich zu dick bin. Und so habe ich auch meine erste Diät mit 9 oder 11 gemacht. Also das wurde mir so aufgezwungen. Ich wollte das nicht. Und in der Schule wurde ich dann ganz, ganz massiv gemobbt für mein Äußeres. Das hat sehr viel dazu beigetragen. Und ja, also ich habe auch viele Zeitschriften einfach gelesen und hab mir dann Vorbilder gesucht, wo ich gesagt habe, okay, so wie dieser Star möchte ich gern ausschauen.
Es gibt ja so ganz tolle Sendungen im Fernsehen, zum Beispiel auf Vox, die nennt sich Germany's Next Topmodel. In diesen Serien wird ja ein bestimmtes Schönheitsideal vorgelebt. Und
Ja.
es ist ja auch unumstritten, dass ein Teil oder ein großer Teil von Jugendlichen sich an diesem Schönheitsideal ein Vorbild rannimmt. Und das auch deshalb auch teilweise mit zu diesen Bulimie- oder Essstörungen kommt. Was hältst du von diesen Serien?
Ich habe sie früher immer angeschaut und war ganz großer Fan. Auf diese Weise, wie die Sendungen laufen, finde ich sie aber gar nicht gut. Das macht was mit jungen Frauen, also oder auch mit jungen Männern. Wenn man so vorgelebt bekommt, wie wichtig die Figur ist, dann macht es auf jeden Fall was. Ich bin aber dennoch der Meinung, auch wenn ich so Germany's Next Topmodel und sowas nicht gut finde, bin ich dennoch der Meinung, dass das nicht der einzige Grund für Essstörungen sein kann. Denn wenn ich auf eine gesunde Weise aufwachse, von meinem Elternhaus einen gesunden Umgang mit meinem Körper erlernt bekomme, einen gesunden sozialen und familiären Umgang und einfach ein normales Aufwachsen habe, dann ist die Gefahr auch nicht so groß, einer Essstörung zu verfallen. Also ich finde, man kann jetzt nicht nur Germany's Next Topmodel die Schuld geben, aber es hat schon seinen Anteil daran.
Um jetzt mal meine eigene Meinung da reinzuwerfen mit. Ich habe mich ja mit der Serie nie befasst, also auch ich habe sie nie gesehen und so weiter. Aber auf Vorbereitung von dem Podcast habe ich mir schon das ein oder andere angeschaut. Auch vor allem, weil es ja in den letzten Wochen oder Monaten öfters mal in den Nachrichten war, weil es ja ein paar Skandale darum gab um die Serie. Und das wurde ja schon teilweise wirklich so gelebt. Also, dass Frauen gesagt wurde, dass sie zu dick sind, obwohl sie eigentlich einen ganz normalen Körper hatten.
Ja.
Und auch wirklich Ideale vorgelebt hat und wirklich gesagt worden ist, was sie essen dürfen, was sie nicht essen dürfen. Dass sie generell gesagt wurde, sie dürfen gar nichts Zuckerhaltiges essen und alles. Also es wurde schon gezielt darauf angespielt und das alles. Und das war nur die deutsche Variante. Es gibt ja auch die amerikanische Variante von der Serie und es ist ja noch sehr viel weitergegangen, was Schönheitsideale angeht.
Der stimmt auf jeden Fall. Da hast du schon recht. Das ist aber, denke ich, nicht einfach nur von einer Sendung ein Problem, sondern von der gesamten Werbeindustrie. So, weil wenn ich jetzt als Frau mir Dessous kaufen möchte und ich schaue mir da die Werbung an, dann sind es immer Models mit gemachten Brüsten zum Beispiel. Und wenn man sich dann selber aber mal so das ein oder andere Teil kauft und trägt es an, einfach mit einer normalen Naturbrust, dann sieht es ja nicht mal halb so schön aus wie von so einem Model mit gemachten Brüsten. Und genauso ist es ja mit allem anderen auch. Wenn wir uns eine Werbung anschauen von einer Frau, die Werbung macht für einen Rasierapparat oder so. Ja, die hat doch super glatte, schöne, gelaserte Beine, die im Solarium war mit Öl da drauf. das ist halt eine Verfremdung. Und Germany's Next Topmodel ist halt ein Teil davon. Aber man sieht halt in Werbungen keine, in Anführungsstrichen, normalen Menschen, sondern immer normschöne Menschen.
Ja.
Und in der Zeit, wo du deine Bulimie hattest, wie war denn da dein Selbstbild von dir? Also was hast du von dir selbst gehalten?
Gar nichts. Ich habe jetzt auch gerade hier mal mein altes Tagebuch wieder rausgesucht. Ich habe zu der Zeit immer aufgeschrieben, was ich gegessen habe oder auch nicht gegessen habe, was ich wieder erbrochen habe, was ich an Sport gemacht habe. Und an Tagen, wo ich das nicht geschafft habe, was ich zum Beispiel wollte, habe ich mich selbst beschimpft. Also ich habe da reingeschrieben, dass ich ein Stück Scheiße bin, ein dämliches Stück Scheiße, dass ich nichts wert bin, dass ich zu dumm bin, dass ich blöd bin, dass ich hässlich bin, dass ich eine fette Sau bin, ein hässlicher, unförmiger Klotz zum Beispiel habe ich da reingeschrieben. Also mein Wert war verknüpft mit meiner Leistung beim Essen.
Und müssen Essstörungen eigentlich immer therapiert werden? Und was würde denn passieren, wenn die unbehandelt bleiben?
Also wirkliche, richtige Essstörungen gehören schon therapiert, weil die sonst chronisch werden. Und eine chronische Essstörung, der sitzt dann so tief in einem drin, dass das ganze Leben davon beeinflusst ist. Wenn man jetzt eine Therapie macht gegen seine Essstörung, dann erlernt man auf allen Ebenen einen normalen Umgang. Also zum einen lernt man, was sind denn überhaupt normale Mengen? Weil das weiß man einfach schon gar nicht mehr, wenn man eine Essstörung hat. Man lernt, wie viel darf ich überhaupt essen? Wie viel ist denn in Ordnung? Man lernt, seine Probleme anders zu kompensieren, als es übers Essen zu tun. Man lernt, mit seinen psychischen Problemen besser umzugehen. Deswegen halte ich das schon für sehr, sehr wichtig, eine Therapie zu machen, wenn man eine Essstörung hat.
Und ist die Therapie die einzige Behandlungsmöglichkeit? Und welche Therapien gibt es denn da alles?
Also, man kann natürlich einfach nur so zu einem Therapeuten gehen, was sicherlich gut ist, um die psychische Seite zu behandeln, aber da gehören auch Ernährungsexperten mit dazu. Es gibt solche Konzepte wie das, wo ich war, wo man in einer WG ist. Das ist im Prinzip was Klinisches, aber hat mehr Ich-bin-zu-Hause-Charakter. Dann gibt es Kliniken, also richtige Kliniken, die sich auf Essstörungen spezialisieren. Von denen bin ich aber nicht so ein großer Fan, weil in Kliniken sind ganz oft Essgestörte, die einfach nur in Anführungsstrichen stabilisiert werden sollen. Also ich hatte magersüchtige Freundinnen, die waren in einer Essstörungsklinik. Und da ging es eigentlich nur darum, dass sie zunehmen. Also die wurden dann da gemästet, dass sie zunehmen. Aber durch diese Zunahme war denen ihr Problem ja nicht gelöst. Deswegen, also das beste Konzept finde ich schon das, was ich gemacht habe. Ansonsten gibt es auch verschiedene Selbsthilfegruppen und so weiter.
Und wie können Angehörige oder Freunde diesen Prozess unterstützen?
Bei meiner Therapie zum Beispiel gab es die Möglichkeit, dass die Eltern auch mal mitkommen zur Therapie. Das gibt es bei Angeboten für Jugendliche normalerweise immer. Da können die dann wirklich lernen, was hilft. Und ansonsten Verständnis zeigen und nicht kontrollieren, was die Person ist. Weil Essstörung hat ja was mit Kontrolle zu tun. Und wenn ich jetzt essgestört bin und ich habe die Kontrolle über das, was ich da mache, dann möchte ich nicht, dass sich da jemand einmischt, weil dieses Einmischen treibt Menschen noch tiefer in die Essstörung. Also wenn der Betroffene sowieso schon in Therapie ist, dann nicht bewerten, was die Person isst und nicht in den Teller starren und nicht sagen, ist doch noch was, sondern versuchen, einen normalen Umgang mit der Person zu haben.
Du hast ja deine Essstörung bekämpft. Hast du noch Angst, rückfällig zu werden irgendwie?
Nein, gar nicht. Also, es war in der Therapie so, dass ich erlernt habe, was bedeutet normal essen. Damals musste ich sogar 6-mal am Tag essen und ich musste einfach essen und zunehmen bis zu dem Punkt, wo mein Körper nicht mehr weiter zunimmt. Deadpoint haben die das genannt. Und plus minus ein paar Kilo hin oder her bin ich auch einfach immer auf diesem Gewicht. Egal, ob ich mal mehr esse oder mal weniger. Und ich habe keine Angst mehr, rückfällig zu werden, weil ich mit meinen Problemen gut umgehen kann und weil ich meine Selbstliebe nicht mehr von Essen abhängig mache. Das Einzige, was ich jetzt halt, also ich würde halt jetzt keine Diäten mehr machen. Wenn ich abnehmen möchte, dann würde ich das immer ganz langsam machen, durch ein geringes Kaloriendefizit, also halt durch eine leichte Ernährungsumstellung. Aber ich mache das zum Beispiel nur ganz selten, dass ich mal was abwiege oder so. Weil wenn ich was abwiege oder wenn ich etwas so genau kontrolliere, dann neige ich ein bisschen zum Perfektionismus. Also dann kommt dieses alte Kontrollding von der Essstörung ein bisschen wieder. Aber ich, ja, habe da kein Problem mehr damit.
Generell, wo siehst du noch Probleme beim Thema Bulimie und mit dessen Umgang damit?
Du meinst jetzt für mich oder allgemein?
Man kann es auf beides beziehen.
Also für mich sehe ich gar kein Problem mehr damit. Und allgemein finde ich es wirklich das große Problem, dass die Gesellschaft immer meint, dass essgestörte Menschen dünn sind. Und dass die Essstörungen von anderen Menschen auch nicht ernst nehmen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist schwer adipös. Die hat auch schon Therapie gemacht gegen ihre Essstörung. Und die schafft es halt nicht, abzunehmen. Und von außen kommen dann immer so Sachen wie, ja, übergewichtige Menschen sind, die haben keine Beherrschung, die sind irgendwie eklig oder so. Das finde ich ist ein großes Problem in der Gesellschaft. Weil, also so Essstörungen haben immer was mit Psyche zu tun und nicht mit, wie die Person ausschaut.
Vielleicht könntest du mal erklären, was adipös ist für unsere Zuhörer.
Das ist hochgradiges Übergewicht. Ich glaube, es war ab einem BMI von 30. Ich habe beruflich mit Schweradipösen gearbeitet und die haben zum Beispiel so 150 bis 200 Kilo gewogen. Die haben ihre Probleme im Leben eben auch mit Essen bekämpft, aber durch viel Essen.
Was ist deine Meinung? Sollte man beim Aufklärung von Bulimie nacharbeiten, vor allem in der Schulzeit oder für Schüler? Also sollte man da mehr machen oder mehr Aufklärung betreiben?
Ich finde ja, also nicht nur für Bulimie, sondern allgemein finde ich es gut, wenn es in der Schule Unterricht gibt für Ernährung und Gesundheit. Dass junge Menschen mal lernen, wo sind welche Vitamine drin, was braucht denn der Mensch, was ist denn eine normale Portion, solche Dinge.
Na gut, da sind wir jetzt am Ende unserer Frage angekommen. Wir bedanken uns erstmal Hast du noch was hinzuzufügen, so generell an die Leute hier draußen?
Nein, wenn aber jemand noch Fragen hat im Nachhinein, dann kann man mich gerne kontaktieren.
Wir haben Frenzy dann bestimmt auch in unserer Podcast-Beschreibung wie immer verlinkt, beziehungsweise auf Instagram haben wir dann auch bestimmt sie wieder verlinkt. Diese Nachricht geht an den Florian, der das schneidet, heraus. Und ja, also wir bedanken uns erstmal sehr herzlich, dass du daran teilgenommen hast wieder und würden euch wieder verabschieden, unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön mit euch.
Ja, ciao.
Hallo, ciao.
Und Aufnahme beendet.